Ich lese uns aus der Bibel den Predigttext für heute und das ist so ein bisschen Schwarzbrot, denke ich. Ich freue mich auf die Predigt und ich wünsche dir schon jetzt Gottes Segen dazu. Und zwar nach der Basisbibel aus Psalm 85, die Verse 2 bis 14. Herr, du hast dein Land wieder liebgewonnen und das Schicksal Jakobs zum Guten gewendet. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben und alle Sünden hast du ihm verziehen. Du hast deinen ganzen Ärger aufgegeben und deinen glühenden Zorn verrauchen lassen. Gott, du bist unsere Hilfe, stell uns wieder her. Sei nicht länger so aufgebracht gegen uns. Willst du denn für immer auf uns zornig sein? Soll sich dein Zorn noch ausdehnen von der einen Generation auf die andere? Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken? Dann wird sich dein Volk über dich freuen. Herr, lass uns doch deine Güte erfahren. Wir brauchen deine Hilfe, gib sie uns. Ich will hören, was Gott zu sagen hat. Der Herr redet vom Frieden. Er verspricht ihn seinem Volk und seinen Frommen. Doch sie sollen nicht mehr zurückkehren zu den Dummheiten der Vergangenheit. Ja, seine Hilfe ist nahe denen, die zu ihm gehören. Dann wohnt seine Herrlichkeit wieder in unserem Land. Güte und Treue finden zueinander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Treue wächst aus der Erde empor. Gerechtigkeit scheint vom Himmel herab. Auch schenkt uns der Herr viel Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag dazu. Gerechtigkeit zieht vor ihm her und bestimmt die Richtung seiner Schritte.
Nur wenige Jahre nach ihrer Geburt macht die Welt sich auf, sich selbst zu zerstören. Die Mächtigen stürzen sich mit Hass und mit großen Armeen aufeinander und beginnen einen unglaublichen Krieg. Das Land, in dem Amalia lebt, kämpft auch gegen das eigene Volk. Der Machthaber will jeden Einzelnen an die Kette legen. Sie sollen ihm gehorchen wie Hunde und wer ihm nicht passt, wird umgebracht. Das ist böse Zeit und Angst regiert. Und ihre Mutti sagt, es werden bessere Zeiten kommen, ganz bestimmt. Amalia wartet. Nichts wird besser. Der Hunger wird größer. Angst schnürt die Kehle zu und sie fragt, wann? Mutti antwortet, irgendwann, ich weiß nicht wann. Mutti schaut immer besorgter. Sie schweigt jetzt meistens. Vater wird versetzt in eine andere Stadt, die Familie darf aber nicht mit. Mutti und 4 Kinder allein. Amalia fragt, Mutti, wann wird es besser? Mutti antwortet nicht mehr, hoffnungslos. Warten, dass das vorbeigeht oder auf den Tod. Dann kommt die feindliche Armee. Sie fliehen zu Fuß, in der Nacht, etwas Brot, möglichst viele Kleider. Über Schlachtfelder, toter Väter und Söhne und Brüder, sie laufen durch das Blut, das die Mächtigen vergossen haben. Mutti, wann wird es besser? Wann sind wir da? Mutti antwortet, wenn wir da sind, wird es besser. Die feindliche Armee holt sie ein, sie müssen zurück. Nichts wird besser. Und dann fliehen sie wieder. In der Nacht zu Fuß, Felder mit toten Männern, verbrannte Dörfer mit toten Frauen und Kindern. Mutti, wann wird's besser? Aber dann kommen sie an einen Ort, der den Mächtigen nicht wichtig war. Er ist nicht verbrannt. Die Sonne scheint. Der Krieg ist verloren, aber endlich ist es besser und der Hunger wird kleiner. Die Kleider werden gewaschen und gepflegt. Die Toten werden auf dem Friedhof begraben und nicht unter Panzerketten. Amalia weint, als sich die Angst löst. Mutti nimmt sie in den Arm. Alles ist gut, wir sind gerettet. Sie leben wie im Ghetto, aber es scheint die Sonne, die Luft ist frisch, das Leben ist hart, aber gut. Später fragt Amalia: Mutti, warum bin ich eigentlich hier? Was macht das Leben für einen Sinn? Und Mutti sagt: Du wirst eine Antwort bekommen. Und dann lernt sie nette Leute kennen, die machen sie mit Jesus bekannt. Sie hat den Sinn ihres Lebens gefunden, endlich Antworten. Sie heiratet einen guten, frommen Mann, Kinder, 2 Stück. Das Leben ist nicht leicht, aber es ist gut und sinnvoll. Und dann kommt diese Krankheit, Schmerzen und kein Arzt weiß Rat. Manche halten sie für eine Simulantin, Spott. Und sie fragt Gott: Herr, was soll das? Wie lange noch? Warum muss ich das ertragen? Hilf mir. Und der Herr antwortet: Vertrau mir, alles wird gut. Die Krankheit wird schlimmer, keine Sekunde ohne Schmerzen. Und sie fragt Gott: Herr, wann wird es besser? Gott sagt: Vertrau mir, ich halte dich, ich bin stark in dir. Herr, wie lange noch? Diese Frage hat sie oft gestellt. Die Antwort war immer nur: Ich bin bei dir und vertraue dir. In dem Moment, als sie starb, war ihr letztes Wort Jesus. Das Leben ist ja kein Zuckerschlecken. Wir leben nicht im Paradies. Schlaraffenland ist abgebrannt. Utopia ist ein Traum, Seifenschaum. Wir versuchen, die Welt zu verbessern und verschlimmbessern sie nach bestem Wissen und Gewissen. Die Bibel malt für die Zukunft der Erde kein Bild von blühenden Landschaften, so sehr uns die Leute das auch versprechen. Unsere Bemühungen ums Klima sind gut und richtig, keine Frage, aber den Christen ist sehr klar, was das eigentlich ist. Es ist Schminke auf die Wunden einer sterbenden Welt. Und wer sagt, ich habe kein Problem, der belügt sich selbst. Er ignoriert seine Last so lange, bis er unter ihr zerbricht. Das sind Lebenslügen. Probleme werden nicht gelöst, indem man sie ignoriert, sondern indem man sich ihnen stellt und sie anpackt. Und wenn man dann ein Problem gelöst hat und es beseitigt hat, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, steht das Nächste vor der Tür. Probleme werden gar nicht weniger, wenn man sie löst. Wenn man eins nach dem anderen beseitigt. Ignorieren hilft nicht, anpacken hilft nicht. Wir können versuchen, Beziehungen und Gesellschaft in Ordnung zu bringen, aber das wird nicht gelingen. Unsere Vorfahren haben das versucht und sie sind gescheitert. Es liegt überhaupt nicht an der Zeit und an der Industrialisierung oder der Kultur, es liegt am Menschsein. Krieg um Krieg, Mord um Mord, Versagen um Versagen reihen sich seit Adam und Eva aneinander. Und es scheint immer so weiterzugehen. Es gab lichte Momente, in denen es Menschen gelungen ist, etwas besser zu machen als ihre Vorgänger. Aber diese Momente werden dann gleich wieder überschattet vom Versagen ihrer Nachfolger. Konsum und Medien als Flucht vor dem Problem, solange bis man unter den ignorierten Schwierigkeiten zusammenbricht. Zerbrochene Beziehung, zerbrochener Mensch, Drogen, Psychose, Selbstmord, Amoklauf. Die sich nicht betäubt, dreht sich so lange um ihre Probleme, bis sie selbst zum Problem wird. Das ist ein Teufelskreis. Und wir kommen da einfach nicht raus. Und warum? Weil wir Sünder sind. Und weil wir in einer Welt stecken, voll mit Sündern. Das ist hoffnungslos. Und wenn doch alle Menschen einmal an einem Strang ziehen würden, wenn alle dasselbe Ziel vor Augen hätten, zum Beispiel das Ziel, dass es jedem Menschen besser gehen soll, wir würden uns streiten, in welche Richtung wir ziehen sollen. Theokratie, Monarchie, Despotie, Oligarchie, Demokratie und alle möglichen Kapitalismus, Marxismus, Sozialismus, Faschismus, Kommunismus, Liberalismus und alle anderen Ismen. So nennt man die Versuche der Menschen, möglichst erfolgreich zu scheitern. Unsere Zeit ist auch nicht heller als das finstere Mittelalter. Wir sind von Sünde umgeben und müssen
kapitulieren vor der Sünde, oder? Nein, wir müssen umkehren zu Gott. Das ist doch die Lösung. Er durchbricht die Sünde. Er ist nicht abhängig von unseren Versuchen und unseren Versagen. Wir müssen zu Gott umkehren. Wir müssen ihm in den Ohren liegen und ihn anflehen, so wie Israel im Psalm 85, das wir gehört haben. Wir müssen ihm bekennen, dass wir es nicht schaffen. Wir müssen uns nur richtig bemühen, uns mit aller Macht Gott zuzuwenden. Wir müssen lauter beten. Wir müssen schönere Gottesdienste feiern. Wir müssen schönere Formulierungen finden. Irgendwas, was ihm besser gefällt und was er lieber hört als meine gestammelten Gebete eines Verzweifelten. Nur wie kriege ich eine Audienz bei Gott? Mit Opfern? Und was muss ich opfern? Mich? Falsch. Denn Gott bekehrt sich zu seinen Menschen. Gott wendet sich dir zu. Das ist das, was der Psalmbeter erbittet, dass Gott sich seinem Volk, dass Gott sich uns zuwendet. Das ist die Lösung. Gott wendet sich dir zu. Das ist ja das Geheimnis von Weihnachten. Alle Methoden, Gott näher zu kommen, bringen uns nicht zu ihm. Die sind zwar hübsch religiös, aber sie beeindrucken ihn nicht wirklich. Glaub doch nicht, dass unsere Gottesdienste Gott überzeugen, dass er hübsch nett zu uns ist. Es ist doch vielmehr so, dass Gott dir hier dient. Er kommt zu dir herunter. Nicht Gott braucht unseren Gottesdienst, sondern du und ich, wir brauchen Gottesdienst. Seit Weihnachten will Gott keine religiösen Mittel mehr. Er will unmittelbare Gemeinschaft mit dir. Er will nicht vermittelte Vertröstung. Wir brauchen Trost und nicht Vertröstung. Und wir sind mittellos. Und das ist gut so. Wir sind angewiesen darauf, dass Gott zu uns kommt. Und er kommt. Gott kommt zu dir in Jesus, dem Kind, das so menschlich ist wie du selbst. Mit diesem Kind kommt Gottes Versprechen, dass es gut wird. Jesus hat sein Menschenleben überlebt. Er wurde bewahrt für das Kreuz. Und er starb am Kreuz, um auferweckt zu werden. Und er wurde auferweckt, um in den Himmel zurückzukehren. Und er kehrte in den Himmel zurück, um dir seinen Heiligen Geist zu senden. Folge Jesus nach, dann bist du bei ihm. Du wirst in Begleitung des Heiligen Geistes dein Menschenleben überleben, um deinen eigenen Tod zu sterben, um in deiner eigenen Auferstehung aufzuerstehen und um mit Christus in seiner Herrlichkeit zu leben. Aber ist das nicht doch auch so ein bisschen ein Bild von einem Kuschelgott, der so ein bisschen zu nett ist? Ja? Das ist doch abzulehnen, so ein Kuschelgott-Bild. Okay, das Krepieren am Kreuz, der Krieg gegen Satan und seine Dämonen, der Sieg über den Tod. Denkst du, das ist kuschelig? Man könnte meinen, es wäre ein Kriegsgott. Aber eben dieser kämpfende Gott für dich, der Gott, der das Böse vernichten wird, daran stirbt und trotzdem wieder aufersteht, eben dieser ist der Gott, der da in der Krippe liegt. Und er streckt dir seine Babyärmchen entgegen und sagt, ich liebe dich. Diese Welt wird nicht besser, aber Menschen können aus ihr gerettet werden für die Herrlichkeit. Und wenn du weißt, dass du ja eine strahlende Zukunft hast, dann kannst du schon mal in dieser Welt strahlen. Wie ein Weltmeister oder wie ein Honigkuchenpferd, völlig egal. Du hast eine strahlende Zukunft und deswegen kannst du strahlen. Gott macht sein Versprechen wahr. Er kommt, er wendet sich dir und mir zu und darum wenden wir uns ihm zu und wir können ganz nah bei ihm sein, ganz nah bei ihm und kuscheln. Allen Ernstes. Ach, wenn das doch mit Gottes Versprechungen so einfach wäre, waren das nicht doch auch eher Versprecher, nicht wahr? Dummer Witz, klar, kennt ihr. Haben Propheten, Evangelisten und Apostel vielleicht was falsch verstanden, weil man das doch so selten spürt, was ich hier gerade gesagt habe? Wo ist denn das Leben da, das Gott verspricht? Das ist so weit weg, die Kriege eskalieren, Probleme türmen sich, die Gesellschaft macht sich kaputt und wir sind mittendrin. Die Politiker arbeiten gegeneinander statt miteinander und für uns. Die Welt ist am Rande des Abgrundes. Übrigens schon seit 2024 Jahren in Bethlehem, da war sie das auch schon. Seit Adam und Eva übrigens. Amalia fragt Gott immer wieder, warum bin ich so krank? Bin ich schuld? Und Gott sagt ihr, ich habe dich von deiner Schuld befreit, du hast keine Schuld. Ich bin bei dir und du bist bei mir, vertrau mir, alles wird gut. Sie fragt Gott jetzt nicht mehr nach dem Warum, sie hat die Schmerzen. Ihr Körper wird langsam zerfallen. Sie vertraut, dass alles gut wird, Gott hat's versprochen. Sie spürt seine Nähe. Und sie hat Frieden. Und als sie stirbt, ist ihr letztes Wort Jesus. Und dann sieht sie einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sie sieht Gott, der bei den Menschen wohnt. Sie hat eine Wohnung bei ihm. Gott kommt zu ihr, legt seine Hand auf ihre Augen und wischt alle Tränen ab. Und ihr Körper ist schön und sie hat keine Schmerzen. Und Gott sagt, sieh, ich mache alles neu, ich bin der Anfang und das Ende. Ich werde den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Weihnachten, das ist das Versprechen einer neuen Welt und es ist kein Traum mehr. Weihnachten heißt, du kannst in dieser alten Welt leben und nicht an den Problemen verzweifeln, auch wenn sie schwer zu ertragen sind. Weihnachten heißt, du wendest dich anderen Menschen zu und deine Beziehungen werden besser. Weihnachten heißt, du wendest dich dieser sterbenden Erde und ihren Geschöpfen zu. Vielleicht wird Leid geringer werden. Aber Weihnachten heißt vor allem, Gott kommt zu dir. Gott kommt. Gott ist da. Und weil Gott bei dir ist und weil du bei Gott bist, bist du die Hoffnung für die Welt, Salz und Licht. Das muss man den Leuten doch sagen. Du hast eine strahlende Zukunft. Also strahle. Amen.